Wir haben in der Koalition mit der SPD lange über diese Fragen diskutiert und wir werden jetzt zunächst auf freiwilliger Basis wieder einen Wehrdienst ermöglichen in Deutschland. Am Ende steht die Frage, seid ihr, sind Sie bereit, notfalls mit dem Leben unser Land zu verteidigen? Für mich gilt immer der Satz, wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Dejan und Gregor, Fragen nach Frieden.
Ja, guten Morgen, Gregor. Schön, dich zu hören.
Hallo, Dejan. Einen schönen guten Morgen.
Und wir haben nicht nur uns gehört oder ihr hört nicht nur uns, sondern wir haben gerade eben Bundeskanzler Friedrich Merz gehört auf seinem TikTok-Kanal, als er sich zu dem neuen Wehrdienstgesetz geäußert hat. Und bevor wir loslegen mit dem Podcast, gibt es jetzt erstmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus diesem Gesetz. Die Quellen dafür sind die Homepage der Süddeutschen Zeitung, süddeutsche.de, sowie die Homepage der Tagesschau, tagesschau.de.
Das neue Wehrdienstgesetz soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Ab dann sollen alle jungen Männer und Frauen, die 18 Jahre alt werden, Post von der Bundeswehr bekommen. Das betrifft die Jahrgänge 2008 und jünger. Im Anschreiben sollen sie dazu aufgefordert werden, einen Fragebogen auszufüllen. Für Frauen und Transpersonen ist das freiwillig, für Männer verpflichtend. Darin wird zum Beispiel gefragt, ob man grundsätzlich Interesse am Wehrdienst hat, wie groß man ist, wie viel man wiegt, ob Erkrankungen vorliegen oder welchen Bildungsabschluss man hat. Zugleich beginnt die verpflichtende Musterung der ab dem 1. Januar 2008 geborenen Männer, die schrittweise auf den gesamten Jahrgang ausgeweitet wird. Spätestens ab Juli 2027 sollen dann tatsächlich alle Männer, unabhängig von ihrem geäußerten Interesse, verpflichtend gemustert werden. Durch die neue Regelung soll erst einmal geprüft werden, wer in Deutschland überhaupt geeignet und motiviert ist, bei der Bundeswehr zu dienen. Die Bundeswehr hofft, dass sich möglichst viele der kontaktierten jungen Männer und Frauen freiwillig melden und anschließend auch verpflichten. Das neue Modell sieht aber auch vor, dass eine allgemeine Wehrpflicht für alle Männer wiederkommen kann. Und zwar dann, wenn der Bedarf an Soldatinnen und Soldaten wegen der Sicherheitslage steigt, aber nicht durch Freiwillige gedeckt werden kann. Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden, heißt es, dann soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden, bei der auch ein Zufallsverfahren zur Auswahl genutzt werden kann. Das tritt dann in Kraft, wenn sich die verteidigungspolitische Lage verschärft oder sich nicht genug Freiwillige melden.
Ja, das war sehr lange in der Mache, was wir jetzt haben, das neue Wehrdienstgesetz. Die Ansätze dazu liegen ja schon quasi inzwischen über ein Jahr zurück. Das war an dem Tag, als sich die Ampelkoalition aufgelöst hat, vormittags schon im Bundeskabinett und ist dort beschlossen worden. Und dann ging es entsprechend nicht weiter und hat jetzt über ein Jahr gedauert, dass wir das Thema tatsächlich da haben.
Ja, und ist es gut? Ich meine, es könnte ja auch sein, dass so eine lange Beratung auch dann letztlich zu was Gutem führt. Was meinst du denn?
Ja, ist es gut? Das finde ich eine schwierige Frage, die sich gar nicht leicht beantworten lässt, weil das ja eine unglaubliche Komplexität im Hintergrund hat. An Fragen, um die es da geht, an politischen Bedürfnissen auch, um die es da geht. Ich glaube, das Ergebnis ist insofern gut für uns als Gesellschaft und gut für junge Menschen, dass es in Fokus auf Freiwilligkeit behält. Also das finde ich sehr lobenswert.
Noch. Genau. Erstmal, genau.
Wobei ich tatsächlich auch momentan nicht sehe, dass das unbedingt anders wird.
Ja, ich wäre ja schön, wenn es so wäre, wenn es auf Freiwilligkeit beruhte. Und ich bin ja kein Jurist, aber ich finde die Vorstellung, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, dass im Zweifelsfall ein Los darüber entscheidet, wer Kriegsdienst an der Waffe leisten muss und wer nicht. Und damit ja irgendwie auch ein bisschen, jetzt mal ganz plakativ gesagt, über Leben und Tod entscheidet im Zweifelsfall. Die finde ich ein bisschen gruselig und ich bin mir ja sicher, dass die das von Juristen geprüft haben, ob das so funktioniert. Aber also ich finde das eine sehr, sehr gruselige Vorstellung, dass letztlich ein Los darüber entscheidet, wer sich die Waffe schnappen muss und wer im Zweifelsfall dann auch damit kämpfen muss.
Ja, es gibt juristische Prüfungen dazu natürlich und es gibt zu den juristischen Prüfungen wieder verschiedene Ergebnisse. Das heißt, es gibt Juristen, die zu dem Ergebnis kommen, dass ein Zufallsverfahren, was ja dann als Los kurz bezeichnet worden ist, eine Form von Gerechtigkeit sein könnte. Und es gibt andere, die zu dem Ergebnis kommen, dass das quasi gar nicht passt.
Aber damit sind wir eigentlich schon irgendwie mittendrin in unseren Kategorien. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten.
Fragen nach drinnen.
Gut, die erste Kategorie, Fragen nach drinnen. Da soll es darum gehen, was das Thema mit uns persönlich macht. Gregor, wie sieht es da bei dir aus?
Das ist vielleicht ein bisschen absurd, aber mein Empfinden ist gerade Erleichterung. Und zwar Erleichterung, weil das so ewig lang gedauert hat und jetzt endlich sich abzeichnet, dass es tatsächlich ein valides Ergebnis gibt. Ich meine, es ist noch nicht im Bundestag beschlossen zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber es ist absehbar, dass es eine Klarheit gibt. Und ich glaube, das ist wichtig für viele junge Menschen auch, die ja den ganzen Murks und die ganzen Debatten mitbekommen haben. Und für mich persönlich ist das dahingehend wichtig, weil wir ganz viel vorbereiten, um junge Menschen in den Fragen, die jetzt anstehen und rund ums Gewissen zu begleiten. Und an vielen Stellen sind wir da in der letzten Zeit nicht weitergekommen, weil eben die juristische Basis, auf der es jetzt weitergehen soll, noch nicht ganz klar war. Und da zeichnet sich ein Ende ab. Und das ist natürlich gut erstmal.
Und damit kann ich vielleicht mal reingehen mit meiner persönlichen Empfindung. Ich habe zwei Jungs, die das betreffen wird. Und mir macht das in erster Linie Angst, dieses Gesetz. Natürlich gibt es den Paragraphen auf Kriegsdienstverweigerung und der hat Verfassungsrang bei uns. Aber der ist letztlich ja auch nie im Zweifelsfall, also im Kriegsfall angewendet worden. Wie sich das dann verhält, sieht ja nochmal ganz anders aus. Und ich sage es ganz offen, ich möchte meine beiden Jungs nicht in Camouflage-Tarn sehen. Und natürlich heißt es, Wehrdienstleistende werden ja nie erstmal an die Front geschickt. Aber wie das im Zweifelsfall aussehen würde, das mag ja auch noch keiner sagen. Da wird ja ganz schnell es möglich sein zu sagen, wir ändern da was und der Bedarf ist jetzt halt so und wir brauchen das jetzt so. Und das macht mir in erster Linie Angst, dieses Gesetz.
Und ich glaube, damit beschreibst du genau die Ambivalenz und die Komplexität, die es da ja gibt. Ne? Die offizielle Sprachregelung im Moment ist, dass Wehrdienstleistende aus zwei Gründen da sind. Zum einen natürlich, um die Truppe aktiv zu verstärken, mit der Hoffnung, dann aus den Wehrdienstleistenden Berufssoldaten oder Zeitsoldaten generieren zu können, wenn man entsprechend gute Angebote karrieremäßig bei der Bundeswehr macht, wie sich das ja nennt. Und zum anderen geht es aber darum, die Reserve aufzubauen, mit dem Hauptaugenmerk dann in einem Ernstfall, wenn es einen Spannungs- oder Verteidigungsfall gäbe, quasi, und die Soldaten nicht mehr in Kasernen sind, hier Kasernen oder zivile Infrastruktur zu bewachen.
Nee, Spannungsfall hast du ja jetzt schon ein Stichwort genannt, was ja nun auch schon gefallen ist in unserer Diskussion. Ne? Roderich-Kiesewetter ist da ja relativ weit vorne mit dabei, solche Vokabeln in den Mund zu nehmen und damit auch die Diskussion schon wieder so ein bisschen zu verschieben. Und ich glaube, das geschieht ja schon nach meinem Empfinden ganz bewusst, dass solche Vokabeln benutzt werden, um den Fokus der Diskussion schon entsprechend in eine gewisse Richtung zu schieben und weiter an dieser Vorbereitung auf Kriegstüchtigkeit oder Verteidigungstüchtigkeit zu basteln.
Ich glaube auch, dass diese Vokabel sehr, sehr bewusst gewählt war. Und man muss natürlich gucken, zu welchem Zeitpunkt ist die gewählt worden. Das war noch bevor SPD und CDU sich jetzt zum Wehrdienstgesetz geeinigt haben. Und nach den aktuellen Regelungen, also vor dem neuen Beschluss, ist es ja so, dass in einem Spannungs- und Verteidigungsfall eine allgemeine Wehrpflicht wieder in Kraft treten würde. Das heißt, der Schwenk auf den Spannungsfall ist quasi auch nochmal so ein Bemühen, diesen Anspruch, wir wollen eigentlich eine echte Wehrpflicht zurück, wofür die CDU sich ja an ganz vielen Stellen eingesetzt hat, das nochmal deutlich zu machen.
Gerade wo du von der Reserve gesprochen hast, Gregor, für die Wehrdienstleistenden gebraucht werden, das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Also ich habe Zivildienst gemacht, ich habe von Bundeswehr und Militär, also zumindest überhaupt keine Innenperspektive. Aber ich höre von Drohnenangriffen, ich höre von hybrider Kriegsführung und dass wir da im Grunde genommen relativ blank sind. Also wir können Drohnen abschießen, aber wir können sie dann abschießen mit sehr teuren Raketen, was wir finanziell nicht lange durchhalten würden. Da muss man ja kein Mathematiker für sein. Das scheint alles so hochtechnisiert zu sein. Und dann habe ich den Eindruck, ja, das ist es anscheinend, worauf es ja ankommen wird. Das ist das, was auch gesagt wird, dass das wichtig ist, dass wir uns da verbessern. Und gleichzeitig wird die Bedeutung von Wehrdienstleistenden so hochgehoben, die ja aber wahrscheinlich nicht die sein werden, die sich dann mit Drohnenabwehr befassen oder mit hybrider Kriegsführung oder mit der Abwehr von hybrider Kriegsführung.
Ja, genau so ist es. Das sollen auch nicht die Aufgaben sein von Wehrdienstleistenden, sondern Wehrdienstleistende eben zwei Funktionen. Zum einen in der Reserve bedeutet, sie könnten in einem Spannungs- oder Verteidigungsfall, wenn zum Beispiel die Bundeswehr mit ihren Zeitsoldaten und Berufssoldaten im Einsatz ist, dann in Kasernen versetzt werden, um dort Schutzaufgaben zu übernehmen. Und der zweite wichtige Aspekt ist eben, dass die Bundeswehr nur über das Freiwilligenformat, nur über das Angebot von einem Freiwilligendienst nicht genug Soldaten aktivieren kann. Und da ist eben der Gedanke, wenn die Wehrdienstleistenden einmal da sind und wir gute Angebote machen, dann haben wir die Möglichkeit, sie idealerweise als Soldaten auf Zeit auch zu halten, beziehungsweise als Soldatinnen, wobei die dann nicht mit Pflicht eintreten.
Das heißt, sie sind sozusagen dafür da, den Zeit- und Berufssoldaten zunächst mal den Rücken frei zu halten. Kann man das so sagen?
Das könnte man so kurz sagen, ja.
Okay.
Ich würde gerne noch mal was sagen zu den Empfindungen von jungen Menschen, also was sich so im Innenleben derer abspielt, mit denen ich in den letzten Wochen und Monaten in der KDV-Beratung zu tun habe. Und zwar erlebe ich von jungen Menschen, die sich jetzt mit den Fragen rund um Wehrdienst befassen, eine ganz, ganz große Ernsthaftigkeit. Wird ja manchmal den jungen Leuten vorgeworfen, dass sie irgendwie so ja, kein Interesse haben an den Themen oder sich davon möglichst fernhalten wollen. Das ist nicht das, was ich erlebe in der Beratung, sondern das sind Leute, die ein ganz intensives Nachdenken darüber haben, was ist für sie tatsächlich dran. Und das passt ziemlich gut zu der Frage nach dem eigenen Gewissen. Weil die letztlich genau auf diesem Weg sind, herausfinden zu wollen für sich selber, wo geht es für mich hin, was kann ich, was will ich leisten. Und das ist der eine Aspekt, diese ernsthafte Auseinandersetzung. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch eine gewisse Resignation, auch Wut dafür, wie dieser ganze Prozess jetzt gelaufen ist. Das war ja auch medial deutlich geworden, dass junge Menschen sich viel zu wenig gefragt gefühlt haben in diesen Themen, viel zu wenig einbezogen waren. Und das ist, glaube ich, was nochmal ein viel größeres Thema aufmacht, was wir hier an der Stelle nicht zu Ende verhandeln können, aber wo es um grundlegende Fragen geht, wie funktioniert eigentlich Demokratie heute? Wir haben jetzt eine repräsentative Demokratie, die ist zu einer Zeit geschaffen worden, wo es ganz viele Möglichkeiten noch nicht gab, die es heute gibt im Digitalen. Man könnte heute über digitale Möglichkeiten sehr schnell in viel größeres Stimmungsbild und eine viel größere Beteiligung einfangen. Und das ist in diesem ganzen Prozess eben nicht passiert. Und da fühlen sich junge Leute an vielen Stellen einfach auch nicht ernst genommen.
Und damit sind wir eigentlich schon bei der zweiten Kategorie, wenn es um unser Zusammenleben als Gesellschaft und das Funktionieren in Anführungsstrichen einer Gesellschaft geht. Und die zweite Kategorie, das sind die
Fragen nach dazwischen.
Ja, also das kann ich total gut verstehen, die jungen Leute. An dem Punkt, denn das scheint mir die Generation zu sein, auf der alles irgendwie abgeladen wird. Also wenn ich Teil dieser Generation wäre, ich meine, das ist immer schwer, sich da wirklich konkret reinzuversetzen, aber ich glaube, mir würde das auch ziemlich stinken, denn diese Generation hat schon während Corona mit einem der höchsten Preise gezahlt. Diese Generation kann sich letzten Endes von bezahlbarem Wohnraum weitestgehend verabschieden, solange sie nicht in Regionen wohnen wollen, wo infrastrukturell gar nichts mehr geht. Diese Generation sitzt in verrotteten Schulen und jetzt soll sie auch noch da sozusagen den Karren, also einen großen Teil des Karrens aus dem Dreck ziehen und wird überhaupt nicht gefragt. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich wäre, glaube ich, auch sehr, sehr angefressen, um das mal vorsichtig zu sagen, als Teil dieser Generation. Und in der Tat glaube ich, dass es die Frage ist, wie künftig, du hast es ja schon angerissen, Demokratie funktionieren kann, so dass es, man wird nie jeden zufriedenstellen können, aber so, dass alle sich oder möglichst viele sich mitgenommen fühlen und inwieweit man da nicht auf direkte Demokratie umschwenken muss, die halte ich für äußerst gefährlich. Aber inwieweit da Beteiligungsformen möglich sind, auch vielleicht mit Hilfe moderner Technik. Weil so, glaube ich, wird es auf Dauer nicht funktionieren.
Ja, Ja, das ist auch mein Eindruck und das ist ja keine Frage von Schwarz-Weiß. Also es gibt ja nicht nur entweder oder, ne? Nicht nur entweder direkte Demokratie oder eben repräsentative, wie wir sie jetzt haben, sondern es gibt ja ganz viel dazwischen, unglaublich viele Möglichkeiten, wie man Menschen einbeziehen könnte. Und das ist schade, dass es an der Stelle nicht passiert ist. Und gleichzeitig ist jetzt beim Thema Wehrdienst aber das ganz, ganz starke Bemühen da, die Freiwilligkeit aufrechtzuerhalten. Das hat insbesondere immer wieder der Bundesverteidigungsminister als SPD-Mann ja eingespielt und darauf bestanden, bis hin dazu, dass er ein Ministerveto für einen Entwurf, für einen Vorentwurf eingelegt hatte, um eben diesen Aspekt der Freiwilligkeit, soweit es irgend geht, aufrechtzuerhalten. Und das finde ich in Grundgedanken, der wirklich begrüßenswert ist, weil das ganz viel Druck rausnimmt und gleichzeitig in die Verantwortung führt. Also junge Menschen werden, wenn sie dann zukünftig, ab Jahr Nummer 26 ist das ja geplant, diesen Fragebogen bekommen, eine Entscheidung treffen müssen. Und das bedeutet auch eine Auseinandersetzung zu führen. Jetzt habe ich natürlich gleich noch den Gegenpunkt, weil in dem Referentenentwurf zu den Planungen war so hochgerechnet, wie viel Zeit das dauern soll, diesen Fragebogen auszufüllen und wie viel das dann an Gesamtzeit quasi bedeutet, wenn das 700.000 Personen in einem Jahrgang tun würden. Und da ist der einzelne Aufwand für eine Person mit einer Viertelstunde berechnet. Also eine Viertelstunde, um Auskunft zu geben darüber, wie meine Motivation ist und wie ich bereit bin, zur Bundeswehr zu gehen oder nicht. Und aus der Beratungserfahrung der letzten Jahre dauern natürlich die Prozesse viel, viel länger, wenn sich jemand mit der Frage auseinandersetzt und den Kriegsdienst verweigern will. Da sind die Leute Monate mitunter auf dem Weg und entwickeln und überlegen und kommen sich selber auf die Schliche. Und dementsprechend ist, glaube ich, eine große gesellschaftliche Herausforderung, die wir haben, wo wir als Kirchen jetzt auch aktiv werden müssen und auch aktiv werden dazu, diese Frage von Gewissensbildung zu begleiten. Also da zu sein. Es geht um Friedensbildung. Es geht darum, Menschen in einer schwierigen Situation, wo es echt um existenzielle Fragen geht, zu unterstützen und zu begleiten.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Sie müssen ja die Entscheidung auch nicht treffen in den 15 Minuten, in denen Sie den Fragebogen ausfüllen. Das ist jetzt angekündigt. Jeder kann das wissen. Jeder weiß das. Die Meinungsbildung sollte ja schon vorher passieren.
Idealerweise tut sie das, ne? Und dass das aber tatsächlich auch überall ankommt, dass da Menschen unabhängig von ihrer Bildungsbiografie, von ihrem Elternhaus tatsächlich die Möglichkeit zu haben. Ne? Das ist, glaube ich, eine echte gesellschaftliche Herausforderung, denn nicht jeder junge Mensch mit 17 Jahren, was ja schon auch noch eine Lebensphase ist, wo man mit dem Kopf in ganz vielen anderen Dingen hängt, hat das absolut präsent und auf dem Schirm und hat dann, wenn er es nicht hat, Eltern zu Hause sitzen, die sich darum kümmern und mühen. Insofern, ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, dass da alle mitgenommen werden, weil ansonsten nämlich eine andere Form von Unrecht, von Ungerechtigkeit entsteht, wenn quasi diejenigen, die diese Chance zur persönlichen Auseinandersetzung, zur Gewissensbildung nicht in dem Sinne haben, weil sie zum Beispiel eben nicht aus einem Bildungshintergrund kommen, wenn diejenigen dann quasi pauschales Ja ankreuzen, weil sie mitbekommen, ich bekomme da jetzt ein Bruttogehalt von 2.600 Euro, was immerhin 1.800 auf die Hand sind und das ist verdammt viel Geld für einen jungen Menschen, dann wäre das ein Unrecht, was entsteht, wenn genau diese Zielgruppe quasi primär zu denen wird, die später mal mit dem eigenen Leben auch in Gefahr kommen könnten.
Und spannend fände ich auch die Frage, was ist mit dem Ansehen derer, die jetzt nicht ankreuzen, dass sie sich den Wehrdienst vorstellen können, die dann ja auch keinen Ersatzdienst machen müssten, wenn ich das richtig sehe?
Solange alles freiwillig ist, wird es auch keinen Ersatzdienst geben. Also es gibt parallel zu dem Beschluss jetzt des neuen Wehrdienstgesetzes auch eine Entwicklung, die Freiwilligendienste nochmal zu stärken, insbesondere den Bundesfreiwilligendienst, der ja die Nachfolgeorganisation des Zivildienstes ist. Da soll nochmal massiv mehr Geld reinfließen. Und da wird schon auch wieder die Struktur wiederhergestellt, dass es auch sowas wie einen Zivildienst wieder geben könnte.
Denn das fände ich sehr, sehr sinnvoll. Also auch das will ich nicht über die Köpfe der betreffenden jungen Menschen entscheiden. Ich kann es ja auch gar nicht entscheiden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung schildern, dass der Zivildienst, ich habe den nie empfunden als irgendwie Last, die ich tragen muss, sondern das war eine Zeit, das waren 13 Monate damals noch, die mir unheimlich viel gebracht hat, die Spaß gemacht hat und die mir, glaube ich, für die Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel gebracht hat. Und aber um auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn es jetzt Leute gibt, die das freiwillig machen, klar, die machen das freiwillig, aber vielleicht, wie du sagst, eben weil sie sich aufgrund eines gewissen Bildungshintergrundes und Bildungschancen, die sie nie hatten, einfach verleiten lassen von den Vorzügen, die da genannt werden, inwieweit dann auf diejenigen geschaut wird, die sagen, ich mache das nicht, was ja ihr gutes Recht ist, was ich total gut nachvollziehen kann, was ich auch gut finde, aber die ja so ein bisschen, wie das früher ja dann auch schon war, so als Drückeberger angesehen werden könnten und dass sich die Gesellschaft dann noch weiter spaltet, als sie sowieso schon gespalten ist, ne? Eben in diejenigen, die vielleicht aufgrund ihrer Bildungschancen sich da eher eine Meinung bilden konnten und dann Nein angekreuzt haben und diejenigen, die nicht die Chancen hatten, auf ganz verschiedene Art und Weise sich da ein umfassendes Urteil zu bilden.
Also ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die sich ein umfassendes Urteil bilden und dann entsprechend sagen, ja, ich mache das jetzt.
Natürlich,
also
klar.
Es gibt keinen Automatismus, dass es mit viel Bildung in die eine Richtung, in der ablehnende geht und andersrum. Aber ich glaube, es gibt die Gefahr eines Automatismus, dass es mit wenig Auseinandersetzung doch die Verlockungen, die da angeboten werden, sehr, sehr groß sind. Ne? Und ich glaube, der gesellschaftliche Riss, der da entstehen könnte, den du benennst, der ist eine reale Gefahr, aber der ist vielleicht eigentlich auch schon da. Weil die Themen, die das betrifft, sind schon da. Und das kann sich natürlich vertiefen. Aber die Debatte darum, was braucht es gerade an Rüstung, was braucht es gerade an Verteidigungsfähigkeit oder wie es aus Bundeswehrkreisen heißt, an Kriegstüchtigkeit, ne? Das ist ja alles in Frage schon. Und vielleicht ist es gleichzeitig aber auch eine Chance, und das war ja auch Teil der Bundespressekonferenz, wo die aktuellen Entwürfe bekannt gegeben worden sind, dass das eben noch mal intensiver debattiert wird. Und dass die Debatte, die sich in meiner Wahrnehmung über die letzten Jahre sehr, sehr polarisiert hat, an Polarisierung verliert, weil sie nämlich ganz bodenständig geführt werden muss. Man kann dann nicht mehr darüber reden, einfach ob wir mal so und so viele Panzer da und dorthin schicken, sondern man kann nur noch persönlich reden, wenn man zu Hause am Küchentisch sitzt und es tatsächlich um die Frage geht, bin ich bereit, so einen Dienst zu leisten oder nicht?
Und genau da, finde ich, gehört die Diskussion auch hin. Also das ist ja letztlich auch die Frage nach Frieden oder Krieg davon letztlich mit betroffen. Und da gehört die Frage hin, in die Mitte der Gesellschaft und nicht an die Ränder. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen, und damit kommen wir vielleicht zur dritten Kategorie.
Fragen nach drumrum.
Vermisse an der Denkschrift, die die evangelische Kirche in Deutschland jetzt neu herausgebracht hat.
Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
Die Denkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland hat mich persönlich sehr betroffen gemacht, weil ich finde, dass das Starkmachen von Frieden sehr an den Rand drückt, also zumindest viel weiter, als ich es mir gewünscht hätte oder ich es auch gedacht hätte. Die Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs hat ja auch einen Podcast gemacht mit dem Militärbischof Bernhard Fellenberg und erzählt dann davon, dass sie ja 1983 im Bonner Hofgarten demonstriert hat gegen den NATO-Doppelbeschluss damals, aber dass sich die Situation halt komplett geändert hätte jetzt. Das erwähnt sie mehrmals, sie sagt allerdings nicht, worin diese Veränderung für sie genau besteht. Und ich frage mich tatsächlich auch, worin die besteht. Denn auch damals hat man die Sowjetunion damals noch ja nicht als Friedenskraft wahrgenommen, sondern als imperialistischen Staat, der uns bedroht. Und selbst die, so habe ich es zumindest verstanden, die Aufrüstung mit taktischen Nuklearwaffen wird nicht mehr ad hoc gebrandmarkt, sondern wird als durchaus notwendig angesehen oder sie könnte notwendig sein, um Krieg zu verhindern. Und ich würde mir von einer Kirche viel stärker wünschen, dass sie die Stimme viel aktiver für den Frieden erhebt. Und zwar für den Frieden, der ohne Waffen geschaffen werden sollte.
Ja, ich glaube, wir sollten die Denkschrift mal in einer eigenen Folge wirklich behandeln. Sie heißt übrigens Welt in Unordnung, gerechter Frieden im Blick. Welt in Unordnung, gerechter Frieden im Blick. Und ist es wirklich lohnenswert, mal das Gesamtkonzept auch wahrzunehmen. Ich sage nur zwei, drei Stichpunkte, die erklären vielleicht schon ein bisschen was. Die letzte Friedensdenkschrift der EKD von 2007 hat in ihrem Vorwort geschrieben vom damaligen Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Huber, den Anspruch erhoben, einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu beschreiben. Die jetzige Denkschrift schreibt sich selbst als Aufgabe, ein Beitrag zur Urteilsbildung zu sein. Ich würde gerne nochmal eine Runde drehen. Für mich stellt die Frage des Wehrdienstes ganz grundlegende Fragen an das, was ich selber glaube, an meine Überzeugung, weil die so wichtige Punkte berührt. Also ich glaube daran, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Ne? Das hat was mit Würde zu tun, das hat was mit Selbstbestimmung zu tun. Und wenn da jetzt der Aspekt der Pflicht auftaucht, dann ist immer gleichzeitig die Frage, wie greift quasi diese Pflicht in die eigene Würde, in das Recht auf Selbstbestimmung ein? Und das ist letztlich eine Frage damit, wie betrifft mich das auch als spirituellen Menschen? Wie betrifft mich das als Mensch in meiner Möglichkeit, mich frei zu entfalten, als Mensch in meiner Möglichkeit, mich in Verbindung zu setzen zu der Welt, in der ich lebe? Und da finde ich tatsächlich den Gedanken nach einer Pflicht, und zwar jetzt egal, ob es eine Wehrpflicht ist oder eine allgemeine Dienstpflicht, ziemlich entscheidend und radikal.
Ja, wobei ich würde sagen, es kommt drauf an, zu was ich da verpflichtet werde. Ja, also natürlich als angehender Theologiestudent hätte ich theoretisch gar nichts machen müssen. Damals war es zumindest so. Ich hätte dann regelmäßig Immatrikulationsbescheinigungen schicken müssen, weil ansonsten hätten die Feldjäger, glaube ich, schnell vor meiner Tür gestanden. Aber ich hätte gar nichts machen müssen. Aber ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden. Und ich kenne viele, die gesagt haben, sie würden auch am liebsten nichts machen, weder Wehrdienst noch Zivildienst. Die haben dann Zivildienst gemacht und die fanden das alle auch sehr gewinnbringend. Also ich glaube, natürlich war das eine Pflicht und natürlich war das dann irgendwo ein Eingriff in meine persönliche freie Entfaltung. Aber mit dem, was dort gemacht wurde, fand ich das einen sehr positiven Eingriff. Aber es kommt eben, wie gesagt, darauf an, zu was ich da verpflichtet werden soll. Und es ist für mich ein Unterschied, ob ich dazu verpflichtet werde, Zivildienst zu machen oder Kriegsdienst an der Waffe. Also der Gedanke der Pflicht, den finde ich gar nicht so entscheidend. Für mich ist entscheidender, zu was ich verpflichtet werde.
Ich finde, es sind verschiedene Kategorien. Also die Pflicht an sich ist entscheidend und dann ist natürlich aber auch entscheidend, wohin die Pflicht führen soll. Aber ganz grundsätzlich, und das beschreiben auch frühere EKD-Stellungnahmen, zum Beispiel gab es da einen Synodenschluss, wo von dem Recht auf Freiwilligendienst die Rede ist, wo es genau um diese Fragestellung geht, ja, um die Frage von Selbstbestimmung, von freier Entfaltung, von Würde, in der ich da leben kann.
Also das heißt für dich, wenn ich das jetzt so frage, ist alles, was verpflichtend ist, hat bei dir einen, ich sage jetzt mal, Makel in Anführungsstrichen.
Ja, würde ich so sagen. Das hat schon einen Makel. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem gut sein kann. Ne? Du hast es gerade so beschrieben, wie du das für dich quasi, ich meine, du hast ja tatsächlich eine bewusste Entscheidung getroffen. Du hättest auch keinen Dienst leisten müssen, aber du hast auch erzählt von vielen anderen, die dann quasi für sich das Beste draus machen. Und auch ich selber habe jetzt keine negative Erinnerung an meinen Zivildienst und das war selbstverständlich damals, dass ich den leiste und es war keine schlechte Zeit, die ich da hatte. Ich habe den in einem kleinen Kloster gemacht und da quasi als Gärtner die Außenanlagen gepflegt vor allen Dingen. Es war keine schlechte Zeit, hat viel Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein massiver Eingriff. Und mein Ansatz wäre immer auch vom Spirituellen her, dass Menschen in die Verantwortung hineinreifen sollen. Und dass es dazu Möglichkeiten und Rahmenbedingungen geben soll. Und jede Form von Pflicht ist in meiner Wahrnehmung ein Versagen von uns als Gesellschaft, die Möglichkeiten für dieses Reifen zu schaffen. Also wenn Pflicht notwendig wird, dann hat eigentlich vorneweg eine ganze Menge versagt.
Aber ist das realistisch? Wenn, ich meine, natürlich wäre das schön, wenn man das alles auf freiwilliger Basis hinkriegen würde. Aber ist das realistisch, dass das passiert?
Ich möchte es wieder auf das Menschenbild und auf das Weltverständnis zurückführen. Ja? Da hängt ja unglaublich viel dran. Wie sehe ich jetzt den Menschen grundsätzlich? Ist der Mensch dazu fähig, sich auf den Weg zu machen, weil er begabt ist, weil er aus Gottes Geist grundlegend heraus lebt, wie auch immer ich das verstehen will? Ist der Mensch grundsätzlich in der Lage oder ist der Mensch grundlegend defizitär? Also hat er primär quasi erst einmal einen Versagensmakel, einen Schuldmakel, der mit ihm geht. Und je nachdem, wie ich das grundsätzlich bewerte, denke ich dann schon in die eine oder andere Richtung. Und ich möchte gerne in die Richtung denken, zu sagen, der Mensch ist grundlegend fähig, weil das, was uns lebendig macht, letztlich Gott in uns ist.
Ich glaube auch, dass er grundlegend fähig dazu ist, aber wie du sagst, es braucht Rahmenbedingungen dafür. Und ich
Absolut.
glaube, die sind nicht für alle Menschen immer so
Ja.
da. Und die wollen auch vielleicht gar nicht alle Menschen so in Anspruch nehmen. Und von daher halte ich es für unrealistisch, dass man das auf einer rein freiwilligen Basis hinbekommen könnte, Menschen mit hineinzunehmen in gewisse Dienste am anderen. Ich will auch übrigens, damit das keine Missverständnisse hier entstehen, ich verurteile niemanden, der sagt, ich gehe freiwillig zur Bundeswehr und leiste da meinen Dienst. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, für mich ist es so, dass der Dienst am Menschen, so übersetze ich mal den Zivildienst, immer Vorrang hat vor dem Dienst an der Waffe.
Und damit bist du genau in der Denkweise, wie die DDR-Kirchen das formuliert hatten, die quasi den Dienst, ja, damals war die Rede von den Bausoldaten, ne, oder von den Totalverweigerern, die aber das Ganze als das deutlichere Zeichen, auch für das Evangelium beschrieben haben.
Gregor, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort mit dem Verweis darauf, dass wir uns bei einem der nächsten Male, vielleicht auch schon beim nächsten Mal, die Friedensdenkschrift der EKD mal thematisch hier behandeln.
Das können wir gerne tun. Lass uns schauen, wann das dran ist. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden heute.
Ja, das kann ich nur zurückgeben, Gregor. Und ich freue mich auf die nächste Episode in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, Dejan und Gregor fragen nach Frieden. Bis dahin, macht's gut. Bleibt behütet und tschüss.
Ciao. Friede sei mit euch.
Dejan und Gregor fragen nach Frieden.